Ich lese Worte aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Ihr Lieben, wir wollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, hat Gott zum Vater und kennt ihn. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Dadurch ist Gottes Liebe unter uns offenbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns geliebt. Er hat seinen Sohn gesandt, damit er durch seinen Tod Sühne leiste für unsere Schuld. Ihr Lieben, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott je gesehen. Aber wenn wir einander lieben, lebt Gott in uns. Dann hat seine Liebe bei uns ihr Ziel erreicht. Wer sich zu Jesus als dem Sohn Gottes bekennt, in dem lebt Gott und er lebt in Gott. Wir jedenfalls haben erkannt und halten im Glauben daran fest, dass Gott uns liebt. Gott ist Liebe. Wer in der Liebe lebt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott und dabei seinen Bruder oder seine Schwester hasst, dann lügt er. Wenn er seine Glaubensgeschwister, die er sieht, nicht liebt, dann kann er Gott, den er nicht sieht, erst recht nicht lieben. Gott gab uns dieses Gebot: Wer ihn liebt, muss auch seinen Bruder und seine Schwester lieben.
Bitte nehmt Platz. Das war eine Menge Liebe. Hä? Könnt ihr so viel Liebe aushalten? Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns einen Augenblick still werden und um Gottes Segen für sein Wort bitten. Bitte Jael mal die erste Folie ranzuwerfen. Wir sind in einer kleinen Predigtreihe zu einem Buch Leben vom Meister lernen von John Mark Comer auf dem Zenit angekommen. Wer die ersten zwei Predigten gerne hören will, kann das auf unserer Homepage finden. Heute ist die Nummer 3 dran. In der ersten Predigt haben wir nachgedacht, bei Jesus in die Lehre gehen. Warum? Warum eigentlich? Lohnt sich das? Und in der zweiten Predigt haben wir festgestellt, dass alles damit beginnt, dass man mit Jesus Gemeinschaft hat und dass man sich von Jesus gesund und heil lieben lässt. Keine Aktion, sondern Gemeinschaft mit ihm. Daraus entspringt die Kraft, von Jesus zu lernen, sein Schüler zu sein. Jetzt etwa vor einem Jahr hatte die Uta ein geistliches Bild, das ich an dieser Stelle sehr treffend finde. Sie sah beim Gebet einen riesengroßen Wassertropfen aus dem Himmel fallen, der glitzerte wie ein Diamant und fiel auf die Erde und zersprang in 1000 kleine Tropfen in alle Richtungen. Und dann wuchsen Blumen an den Stellen, wo die Wassertropfen landeten und waren wunderschön und sehr schöne Farben. Und dazu das Wort: Wenn das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt, bringt es viel Frucht. Und dieses Bild drückt die ersten zwei Predigten so aus, dass dieser große Wassertropfen vielleicht Jesus ist. Wir denken ja im Advent wieder daran, dass er den Himmel verlassen hat und Mensch wurde. Er kam zu uns auf Erden, durch Maria geboren und mit 33 Jahren vor den Mauern Jerusalems ans Kreuz geschlagen und gestorben. Und jeder, der aus ihm lebt, der sich von der Liebe Jesu anstecken lässt, der sein lebendiges Wasser aufnimmt, aus dem wird dieselbe Liebe wachsen und sie werden zu wunderbaren Blumen zur Ehre Gottes, die diese Welt zu einem besseren Ort machen. Ich wünsche uns, dass wir das finden, weil er hat uns zuerst geliebt. Aus seiner Liebe werden wir fähig, Jesus ähnlich zu werden. Die nächste Folie, das ist nämlich heute unser Thema, Jesus ähnlich werden. Im 6. Jahrhundert schrieb ein Mönch namens Benedikt, habt ihr bestimmt schon mal gehört, die berühmte Regel des heiligen Benedikt, das Gründerdokument eines der ältesten Mönchsorden. Darin gab er folgenden Rat, den unberechenbaren Tod täglich vor Augen zu haben. Klingt für unsere modernen Ohren etwas masochistisch, oder? Ich übersetze das mal. Verschwende dein Leben nicht mit trivialen Dingen. Mach dir klar, was wirklich zählt. Dein Leben ist flüchtig und kostbar. Verplempere es nicht. Halte dir den Tod vor Augen und die Ewigkeit in deinem Herzen. Kurz, lebe das Wunder des Lebens täglich mit Freude und bewusst. Bis heute tragen Benediktinermönche schwarze Gewänder. Nicht, weil sie besonders schick sein wollen, sondern weil für sie das Leben in der Nachfolge von Jesus eine Art Vorbereitung auf den Tod, auf die Ewigkeit bei Gott bedeutet. Benediktinerklöster haben ihre eigenen Friedhöfe. Manche lassen dort immer schon ein Grab im Voraus ausheben, damit die Mönche, die daran vorübergehen, daran erinnert werden, dass sie bald zu ihren Brüdern gehen werden. Archäologen haben in einer Katakombe in der Nähe eines Beinhauses folgende eingemeißelte Inschrift gefunden. Was du jetzt bist, waren wir früher. Was wir jetzt sind, wirst du sein. Und ich zitiere John Mark Comer, du kannst im schwarzen Loch von Netflix verschwinden, ein Workaholic auf der Suche nach Ruhm und Reichtum werden oder einfach nur auf einem der zahllosen Spielplätze für Erwachsene in einer modernen Großstadt essen, trinken und fröhlich sein. Vermutlich ist die ganze westliche Kultur auf die Verleugnung des Todes durch einen Bewältigungsmechanismus der Ablenkung aufgebaut. Zitat Ende. David Brooks, ein Kolumnist der New York Times, unterscheidet Lebenslauftugenden und Trauerredentugenden. Kennst du den Unterschied? Lebenslauftugenden sind das, worüber wir im Bewerbungsgespräch reden, wo wir schon mal überall gearbeitet haben, was wir erreicht haben, welche Auszeichnungen wir erhalten haben, welche Profession wir haben, wie gut wir sind. Wir blasen uns etwas auf. Trauerredentugenden sind all das, worüber andere reden werden, wenn wir gestorben sind. Nämlich darüber, was für Menschen wir wirklich waren, was unseren Charakter ausgezeichnet hat und welche Beziehungen unseren Aufenthalt auf dieser Erde ausmachten, woran sie sich erinnern, wenn sie an uns denken. Und jetzt kommt's. Sich bewusst zu machen, dass wir einmal sterben werden, erinnert uns daran, lieber für seine Trauerrede zu leben, als für seinen beruflichen Lebenslauf. Jesus, ich erinnere an die erste Predigt, sagt im Lukas 6, Vers 40, ein Schüler ist nicht besser als sein Lehrer, aber ein Schüler, der hart arbeitet, kann werden wie sein Lehrer. Das Ziel eines Lehrlings im ersten Jahrhundert im Nahen Osten bestand nicht daran, von einem klugen Rabbi die Tora zu lernen, sondern von einem, der ein Meister des Lebens geworden ist, Leben zu lernen. Die Mönche nennen den Prozess der Ausbildung bei Jesus Imitatio Christi, also Nachahmung Jesu. Wir Menschen werden von unserer Umwelt geprägt und geformt. Diese Prägung und Formung ist dynamisch, einfach menschlich und der Grund, warum wir uns manchmal wegen unserer Teenager-Fotos schämen. Genauso können wir geistlich geprägt und geformt werden. Kummer meint, wenn wir der sei einfach du selbst und mach das Beste aus deinem Leben Kultur folgen, dann verfallen wir alle gleichen niederen egoistischen und tierischen Instinkten nach Selbsterhaltung und Vergnügen und Gier. Maßlosigkeit, Unmoral, Lügen, Machtspiele, es bleibt immer die gleiche Geschichte von Homers Ilias bis zur heutigen Schlagzeile. Ein wahres Original werden wir, wenn wir den Weg von Jesus einüben. Niemand ist originaler und niemand ist origineller als Jesus. Homers These, die dritte Folie bitte. Christliche Formung ist der Prozess, durch den wir in Christus zu Menschen der Liebe geformt werden. Und das geht nicht von heute auf morgen, sondern ist ein Prozess. James Houston, Professor am Regent College in Vancouver, sagte gern, geistliches Wachstum ist die langsamste aller menschlichen Bewegungen. Und das ist eine Herausforderung für unsere Kultur der sofortigen Befriedigung. Wir klicken ja heute auf den Button kaufen und haben morgen die Lieferung im Briefkasten. Aber die Formung der menschlichen Seele funktioniert nicht in Höchstgeschwindigkeit. Das müssen wir begreifen, damit wir nicht zu schnell aufgeben oder uns mit Mittelmaß zufrieden geben. Der geistliche Lehrer Peter Scaseru hat mal gesagt, das beste Jahrzehnt deines Lebens werden deine 70er sein, das zweitbeste deine 80er und das drittbeste deine 60er. Ihr merkt, ich habe da noch ein bisschen Zeit und kann noch ein bisschen lernen. Damit meinte er nicht das glücklichste Jahrzehnt, sondern das erfüllteste, das freudigste und das hilfreichste Jahrzehnt für die Mitmenschen, für die anderen. Um eines klarzustellen, Freude können wir auf dem ganzen Leben mit Jesus erleben. Freude gehört zur Lehre bei Jesus dazu, gerade weil sich alles um Gott dreht. Es ist vielleicht nicht immer das explosive Glück oder das emotionale Hoch, aber Freude und innerer Friede werden zum Grundtenor unserer Seele, wenn wir uns von Jesus prägen lassen. Und wie werde ich nun Jesus ähnlicher? Heilig wird man ja nicht aus Versehen. Was kann ich dazu beitragen? Welche Umstände helfen mir, dass ich von Jesus geprägt werde und ihm ähnlicher werde, dass ich das lebe, was er vorgelebt hat? Sollte ich mich mehr an der Bibel auskennen, mehr geistliche Übungen machen, mich mehr in der Gemeinde engagieren? Das ist schon alles gut und richtig, aber nicht das Wichtigste, sondern die vierte Folie bitte. Wir werden zu Menschen, die mehr lieben. Liebe ist nämlich die Feuerprobe des geistlichen Wachstums. Geistliche Formung ist der Prozess, durch den wir in Christus zu Menschen der Liebe geformt werden. Machen wir mal den Test. Sei ehrlich zu dir selbst. Würden die Menschen, die dich am besten kennen, sagen, dass du in den letzten Jahren liebevoller geworden bist? Geduldiger, weniger schnell frustriert? Erfüllt von mehr Freude und inneren Frieden? Würden sie sagen, dass du Güte ausstrahlst? Dass du freundlicher, sanfter, selbstbeherrschter geworden bist? Wächst in dir die Liebe nicht nur zu deinen Freunden und deiner Familie, sondern auch zu den Menschen, die es nicht so gut mit dir meinen, zu deinen Feinden? Und wenn du verletzt oder ungerecht behandelt wirst, bist du zunehmend in der Lage, Bitterkeit loszulassen, den Schmerz auszuhalten und nicht mit gleicher Münze zurückzuzahlen? Bist du in der Lage, für die Menschen zu beten, die dich verletzt haben? Wenn nicht, dann ist es egal, wie gut du dich in der Bibel auskennst, wie viele theologische Bücher du gelesen hast, wie viele Erkenntnisse du gesammelt und studiert hast, wie viele geistliche Übungen du täglich absolvierst, du bist nicht auf der richtigen Spur. Augustinus, wo es Liebe gibt, gibt es eine Dreifaltigkeit, einen Liebenden, einen Geliebten und die Quelle der Liebe. Und nicht vergessen, Liebe nach der Definition von Jesus ist nicht nur ein schönes Gefühl. Sie denkt für den anderen. Sie sagt die Wahrheit in Liebe und will, dass der andere besser wird und heil wird in Jesus. Sie denkt nicht nur an sich. Professor Dr. Robert Mulholland definiert geistliche Formung als ein Prozess, in dem wir in das Bild Jesu umgestaltet werden, und zwar um der anderen willen. Es ist wichtig, dass wir nicht in eine Art therapeutische Selbsthilfespiritualität geraten. Nein, wir brauchen schon den Schmelzofen, der alles Störende aus unserer Seele brennt und uns zu Menschen der Liebe formt, die Jesus Christus gleichen. Heilig wird man nicht aus Versehen. Ja, das Wesentliche tut Gott, aber ich muss meines dazu beitragen. Ich muss offen sein, mich der Nähe Gottes aussetzen und ihm die Erlaubnis geben, mich formen zu dürfen. Alles Störende aus meinem Herzen wegnehmen zu dürfen. Seinen heiligen Finger in meine innere Wunde zu legen, damit ich frei und heil werde. Damit das Wissen, das ich in meinem Kopf angeeignet habe, auch in meine Fingerspitzen, in meine Zunge und in meine Füße findet. Das kostet Kraft. Und ja, es gibt einen Widersacher, der Teufel will das nämlich nicht. Der allgemeine gesellschaftliche Sog ist auch eher in die andere Richtung. Das Leben aus der Liebe braucht vorher die Reise nach innen. Das ist teilweise anstrengend, schmerzhaft und das will keiner, wie ich es in der letzten Predigt ausgelegt habe. Die nächste Folie, hier mal ein paar Strategien, die nicht funktionieren. Das erste ist Willenskraft. Willenskraft ist nicht grundsätzlich schlecht, sie funktioniert nur nicht besonders gut. Ihr kennt die Statistik, 80% der Neujahrsvorsätze enden Ende Januar und sind Geschichte. Unsere Willenskraft wird zu schnell von verschiedenen Dingen aufgebraucht. Tief verwurzelte Gewohnheiten, automatische Reaktionen unseres Körpers aus dem Unterbewussten, jede Form von Trauma, Sucht und Angst. Jesus selbst sagt, du musst im Inneren verwandelt werden. Alles beginnt in deinem Herzen. Jesus nachzufolgen geht von innen nach außen. Und fängt bei mir ganz tief drinnen an. Die nächste Folie. Manche sagen, ich muss einfach mehr Bibel lesen. Nehmen wir das Beispiel Großzügigkeit. Wenn wir jeden Christen auf dieser Welt fragen würden, will Gott, dass du großzügig bist, würden 100% sofort sagen, ja, natürlich. Warum sind dann viele Christen von uns nicht großzügig? Weil es eben nicht an der richtigen Antwort liegt, also an unserem Wissen, sondern darum, ob die Wahrheit in unser Innerstes vorgedrungen ist und unser Herz verändern durfte. Natürlich ist Bibellesen wichtig, aber die Bibel kennen und wissen, was da drin steht, macht uns noch nicht zu Menschen, die leben, was Jesus vorgelebt hat, die auch so lieben, wie Jesus geliebt. Die nächste Folie. Manche von uns warten auf einen Download von oben. Manche Christen denken, ich kann nichts tun, alles muss Jesus machen, er bewirkt es in mir. Und diese Christen warten tatenlos, bis irgendetwas von außen passiert. Sie lieben emotionale Gottesdienste, bei denen die Begeisterung des Lobpreisleiters und des Predigers irgendwie überschwappen und einen selbst beglücken. Aber das hält nicht lange an. Dann brauchen Sie wieder diese gut performten Events. Und was ist, wenn der Prediger mal krank ist und der Lobpreisleiter eine schlechte Woche hatte oder sich noch vor dem Gottesdienst mit seiner Frau gestritten hat? Andere lassen sich permanent segnen und hoffen, dass Jesus schon alles wegnimmt, was hindert und macht, was sie sich wünschen, sind aber nicht bereit, selber aktiv zu werden. Diese Christen sind abhängig von anderen Christen, abhängig von einem Download. Sie erwarten, dass irgendetwas von außen sie befähigt. Natürlich bewirkt der Heilige Geist in uns das Wesentliche, dennoch darf ich Schritte gehen und mich öffnen. Noch einmal John Mark Comer. Im schlimmsten Fall ist diese Haltung nichts anderes als pure Faulheit. Denn es ist viel einfacher, einmal in der Woche in die Kirche zu gehen, um ein geistliches Hochgefühl zu erleben und auf einen Download vom Himmel zu hoffen, als sich auf die tägliche, wenig glamouröse Arbeit einzulassen, bei Jesus in die Lehre zu gehen. Diese Herangehensweise ist ein weiterer Versuch einer schnellen Lösung, einer Abkürzung, die der Psychologe John Wellwood spirituelles Bypassing bezeichnet. Der Versuch, unseren Schmerz zu übergehen und uns einfach von Jesus reparieren zu lassen. So entstehen Menschen, die regelrecht süchtig nach christlichen Großveranstaltungen sind. Zitat Ende. Wir lesen in den Evangelien oft, wie Jesus den Körper der Menschen heilt, aber wir finden keinen einzigen Fall, bei dem Jesus einfach mit der Hand winkt, um eine hässliche Angewohnheit oder einen Charakterzug bei seinen Lehrlingen zu beseitigen. Das Gegenteil ist der Fall. Wir lesen, wie seine 12 Schüler hartnäckig waren vor Eitelkeit und die lange fortbestand, wie sie sich um Geld und um Anerkennung stritten. Und Jesus? Er unterweist seine Schüler unaufhaltsam, tadelt und liebt sie. Jesus hat seinen Lehrlingen Zeit gegeben, um zu wachsen und zu reifen. Diese Zeit hast du auch, aber du darfst nicht warten, dass alles von allein passiert. Lebe das, was du weißt. Geh deinen inneren Weg mit Jesus. Werde heil und zu einem Mensch, der liebt. Die nächste Folie. Ein paar Probleme, die wir überwinden müssen, wenn wir zu Menschen der Liebe werden wollen. Das erste ist die Sünde. Ich weiß, manche können das Wort nicht mehr hören. Die Autoren der Bibel betonen, dass Sünde nicht nur eine Handlung ist, sondern irgendwie ein Zustand. Etwas ist im Herzen der Menschen ziemlich aus dem Lot geraten. Wir wollen das natürlich nicht, aber wir sind in Sünde verstrickt. Manches vermasseln wir, manchmal beleidigen wir, manchmal verletzen wir andere Menschen. Wir verraten, wir vergessen, wir sagen Dinge, die wir bereuen. Wir irren uns. Und wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen, dann müssen wir uns der Sünde stellen. Die Sünde hat eine dreifache Dimension. Das sind einmal die Fehler, die ich mache. Dass ich schuldig werde an meinen Mitmenschen und vor Gott. Die zweite Dimension ist, dass andere an mir schuldig werden, dass sie mich verletzt haben. Manchmal verletze ich, weil ich verletzt bin. Manchmal kann ich nicht glauben und Gott vertrauen, weil jemand mein Vertrauen zerstört oder missbraucht hat. Da kann ich nichts dafür. Das haben andere in mir angerichtet. Und die dritte Dimension, das sind die Fehler, die um mich herum passieren. Ich lebe in einer sündigen Welt, wo manche Grenzen nicht akzeptieren, Abmachungen nicht respektieren, die einfach Kriege anfangen, in meine Privatsphäre eindringen und mich verletzen, eine ganze große Gesellschaft mit Drogen und Verführungen. Callistus Ware, die Lehre von der Erbsünde bedeutet, dass wir in ein Umfeld hineingeboren werden, in dem es leicht ist, Böses zu tun und schwer, Gutes zu tun. Es ist leicht, andere zu verletzen und schwer, ihre Wunden zu heilen. Es ist leicht, Misstrauen in Menschen zu wecken und schwer, ihr Vertrauen für uns zu gewinnen. Das bedeutet, dass jeder von uns durch die Solidarität des menschlichen Geschlechts in seiner Anhäufung von falschem Handeln und Denken und damit von falschem Sein geprägt ist. Und zu dieser Anhäufung von Unrecht haben wir selbst durch unser eigenes, bewusstes, sündhaftes Handeln beigetragen. Harter Tobak, was? Die Sünde ist also eine Art Krankheit der Seele und Erlösung ist die Heilung unserer Person in ihrer Gesamtheit. Jesus sagt in Lukas 5, Vers 31, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zu retten. Ehrliche Sündenerkenntnis und ehrliche Sündenbekenntnis ist der erste Schritt, mit seinen Fehlern umzugehen. Jesus ist unser Arzt. Er kann heilen und retten, denn je mehr wir uns verstecken, umso weniger können wir heilen. Ehrlichkeit und Authentizität lassen die Vergebung Jesu in uns wirken. Die nächste Folie. Und es hindert uns noch, dass wir bereits geprägt sind als Menschen. Kennt ihr den Spruch? Jesus mag in deinem Herzen sein, aber Opa steckt dir noch in den Knochen. Wir haben nicht den Luxus, ein unbeschriebenes Blatt zu sein. Wir wurden schon seit unserem ersten Tag geprägt, geformt, bestimmt und das schon im Mutterleib. Die Standardeinstellung von uns Menschen ist Anpassung, nicht Umwandlung. In Römer 12, Vers 2 schreibt Paulus, passt euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern. Das ausdrückliche Ziel des kaiserlichen Propagandaapparats war es, die Bürger von Rom aus den verschiedensten Kulturen und Religionen römischer zu machen, sie zu prägen. Und Paulus schreibt ihnen, sein Ziel war nämlich, die Christen in Rom christusähnlicher werden zu lassen. Dass sie sich nicht von dieser Welt, sondern von Jesus prägen lassen soll. Die eigene Prägung zu ändern ist nicht leicht. Hier gilt, und ich wiederhole mich, gehe deinen Weg nach innen mit Jesus. Stell dich deinem Schmerz und lass dich von der Liebe Jesu berühren und formen. Das braucht Geduld und kostet Kraft. Hab Geduld mit dir selbst und lerne den Schatz der Vergebung kennen. Wenn du mit Jesus deinen individuellen Weg nach innen gehst, kannst du lernen, nicht aus deiner Prägung heraus zu reagieren, sondern wie Jesus aus Liebe. Das Ziel ist nämlich, die Prägung in uns so zu überwinden, die nicht lieben kann. Und wer Jesus ähnlich wird, liebt in allem, was er denkt und tut. Und so kommen wir zu meinen letzten Gedanken, die Folie 10 bitte. Was hilft uns nun, zu Menschen zu werden, die wie Jesus lieben können? Das erste ist einüben. Der geistliche Weg, Jesus ähnlicher zu werden, ist ein Marathon. Und das funktioniert nicht so. Kauf dir ein paar Nikes, geh vor die Tür und streng dich nur mal richtig an, dann wirst du die 42 Kilometer schon schaffen. Nein, so funktioniert das nicht. Du musst trainieren. Du fängst vielleicht mit 2 Kilometer an. Und wenn du die regelmäßig läufst, dann wirst du besser. Mein zweites Beispiel. Jesus sagt in Matthäus 6, sorge dich nicht. Gelingt dir das mit Anstrengung? Ich mache mir jetzt einfach keine Sorgen mehr. Das klappt schon. Nein, das klappt auch nicht. Also trainieren wir selbst dieses Bibelwort. Wir reden mit Jesus über unsere Sorgen. Wir legen das, was uns in der Zukunft Sorgen macht, in Jesu Hände. Und wir tun es immer wieder und sind ehrlich und authentisch und lassen sie in Jesu Hände los. Wir reden mit unseren Glaubensgeschwistern darüber, lassen uns ermutigen. Und mit der Zeit lernen wir Gott vertrauen. Gott, du wirst es schon richtig machen mit meinem Ende, mit meinen Kindern, mit meinem beruflichen Werdegang. Ich vertraue dir. Ein nettes Sprichwort von Kampfsportlern sagt, ein schwarzer Gürtel ist nur ein weißer Gürtel, der nicht aufgegeben hat. Der zweite Punkt, der uns hilft, ist die Gemeinschaft. Die Ausbildung bei Jesus ohne Gemeinschaft ist nicht mal eine Option. Jesus nahm sich 12 Schüler und die waren sich nicht immer alle grün. Das gehört zur Schulung dazu. Das kannst du in den 4 Evangelien lesen. Man ermutigt sich. Man trägt sich, man glaubt manchmal füreinander und man lernt lieben. Man betet füreinander, man korrigiert einander und hebt einem wieder auf. Das Kernproblem ist ja die zerstörte Beziehung zu Gott. Also werden wir an Beziehungen wieder heil. Freunde sind manchmal einfacher als Geschwister. Ich weiß, wenn wir Christen werden, werden wir zu Schwestern und Brüdern. Ach, wie Christen streiten können. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, wer seinen Traum von christlicher Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, Er wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Es gibt nicht die perfekte Gemeinde und auch wir haben alle unsere Grenzen und Fehler. Man kann schnell die Gemeinde wechseln und am Anfang fühlt sich das vielleicht cool an, aber irgendwann merkt man, dort sind auch Menschen, die irgendwo nicht zu mir passen. Also ist es doch besser, die Liebe zu üben, Vergebung zu trainieren und miteinander Jesus ähnlicher werden. Kirche ist zugleich herrlich und zutiefst fehlerhaft. Wir können uns streiten, ist die Megakirche oder die Hauskirche das Richtige? Ist pfingstkirchlich, pietistisch, reformiert, Lobpreis- oder predigtorientiert, liturgische Gottesdienste mit Orgel und Gesangbuch oder lieber Gottesdienst 2.0? Alles hat Vor- und Nachteile. Natürlich sollten wir echte Missstände ehrlich ansprechen. Aber wenn es um Kleinigkeiten geht, sollten wir sie annehmen. Wir sollen unsere Gemeinde lieben und für die Mitarbeiter beten. In einer Gemeinde sind wir füreinander Vorbilder, können einander ermutigen und korrigieren. Am besten trainieren, Jesus ähnlicher zu werden. Die nächste Folie, das Leiden. Leid ist Traurigkeit, die den Körper verlässt. Und die heilige Theresia von Lyon hat mal gesagt, Gott kann durch Leid mehr bewirken als durch die glänzendsten Predigten. Jakobus schreibt in seinem Brief im 1. Kapitel, wir sollen uns darüber freuen, wenn wir schwierigen Situationen ausgesetzt sind. Denn wenn wir uns darin bewähren, werden sie in uns Geduld und letztendlich Reife hervorbringen. Wir trainieren. Und Petrus schreibt in seinem ersten Brief im 1. Kapitel, freut euch, auch wenn ihr eine Weile vieles erdulden müsst, denn das ist wie läuterndes Feuer, das die Schlacke verbrennt und das Gold zum Vorschein bringt. Ja, gerade die Dinge, vor denen wir weglaufen, die wir um jeden Preis vermeiden, die wir fürchten, die wir mit Medikamenten betäuben oder verleugnen, die tragen in sich das Geheimnis unserer Befreiung. Öffne deinen Schmerz für Gott. Die nächste Folie, der Heilige Geist. Über den haben wir schon oft gepredigt und gesprochen. Halleluja! Ein Glück, dass bei der ganzen schweren Arbeit, lieben zu lernen wie Jesus, Gottes Heiliger Geist hilft. Und ich beglückwünsche uns, ihr kommt zur letzten Folie. Also, können wir Jesus ähnlicher werden? Können wir zu Menschen werden, die mehr lieben? Ich sage ja. Es braucht den bewussten Plan einer Gegenprägung, damit wir das Gewicht der Trägheit überwinden. Und dieses Unterfangen ist eher mit dem Anlegen eines Weinberges als mit einer Fast-Food-Bestellung vergleichbar. Das Ziel ist, die Prägung in uns zu überwinden, die nicht lieben will und nicht lieben kann. Und sich der Liebe Jesu auszusetzen, dass diese Prägung in einem heil wird. Nein, wir werden vielleicht nicht perfekt werden. Wir sind ja auch nicht Jesus. Aber wir dürfen in seiner Lehre wachsen, ihm ähnlicher werden und diese Welt mit seiner Liebe verändern. Meine Frage an dich: Willst du Jesus ähnlicher werden? Willst du lernen, in allem zu lieben, was du denkst und tust? Wir singen jetzt das Lied 401 und du musst es nicht mitsingen. Du darfst dieses Lied auch nutzen, um deine Augen zu schließen und deine Hände zu falten und zu sagen, Jesus, ich möchte so werden wie du. Ich will ein Mensch werden, der Liebe lebt, der gern vergibt und sich von dir verändern lässt. Gib Jesus die Erlaubnis, dich zu einem Menschen zu machen, der mehr liebt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.